sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Handelsstreit mit den USA hat China nachgelegt und ebenfalls erneut die Zölle erhöht. Von morgen an gilt ein Aufschlag von 125% auf US-Importe. Während sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegenseitig mit immer höheren Zöllen überziehen, arbeitet die EU an einer eigenen Strategie im Handelskonflikt. Beim Treffen der Finanzminister in Warschau ging es auch um Überlegungen, ob man die Tech-Konzerne aus den USA stärker zur Kasse bitten sollte.
So geschlossen, wie sie hier beim Fototermin stehen, so geschlossen will die EU auch auf Donald Trump reagieren. Für etwas Entspannung sorgen die 90 Tage Pause bei einem Teil der Sonderzölle auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist ein erster Schritt in eine gute Richtung. Handelskriege kennen keine Gewinner. Alle verlieren. Und wenn die Verhandlungen doch nichts bringen, die EU-Kommissionspräsidentin äußert sich in einem Interview, benennt mögliche Gegenmaßnahmen und zeigt dabei ausdrücklich auf die großen US-Tech-Konzerne wie X oder Meta. Man könnte zum Beispiel eine Abgabe auf die Werbeeinnahmen digitaler Dienste erheben, so von der Leyen. Und dabei muss es nicht bleiben, Überlegungen, die US-Konzerne stärker zur Kasse zu bitten, gibt es schon länger. Das würde auf jeden Fall deren Chefs wehtun, die bei der Amtseinführung noch ganz in der Nähe des Präsidenten standen. Allerdings, so mahnt der deutsche Finanzminister, Maßnahmen gegen US-Unternehmen könnten auch deren europäische Kunden schmerzen.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir es einfach wir keine wirklichen Alternativen haben.
Denn europäische Cloud-Anbieter oder KI-Dienste in dieser Größenordnung fehlen noch. Am Montag ist der Verhandlungsführer der EU, Handelskommissar Šefčovič, zu Gesprächen in Washington. Es dürfte ein durchaus selbstbewusster Auftritt werden. Europa ist bereit zu verhandeln, kommt aber nicht als Bittsteller, der einfach alles akzeptiert.
Die US-Politik bereitet auch der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine Sorgen. Grund ist der Kurs von Präsident Trump, der bislang keine neuen Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hat. Umso wichtiger sind die heutigen Beschlüsse der sogenannten Rammstein-Gruppe. Bei dem Treffen in Brüssel wurden der Ukraine Militärhilfen in Milliardenhöhe für den Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Kurzfristig sollen Flugabwehr-Raketensysteme, Kampfpanzer und Aufklärungsdrohnen geliefert werden.
Heute leitet er das Treffen, Verteidigungsminister Pistorius, gemeinsam mit seinem britischen Kollegen Healey. Zuvor war dies die Aufgabe der USA, doch Verteidigungsminister Hegseth ist nur zugeschaltet. Ein Vorzeichen? Ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Wir werden es sehen. Aber ich sage schon länger, wir sollten uns besser selbst um uns kümmern und machen, was wir müssen und was wir können.
And to do what we have to do and we can do.
Deutschland liefert noch in diesem Jahr 4 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T sowie Kampfpanzer und 30 Lenkflugkörper für Patriot Luftverteidigung. Insgesamt sagt die Kontaktgruppe weitere 21 Milliarden Euro zu, denn die Ukraine gerät militärisch immer weiter unter Druck. Wir wissen, dass der 9. Mai, der Tag des Sieges für Russland, sehr wichtig ist. Sie werden versuchen, dann eine Art Deal zu haben mit den USA. Deshalb müssen wir noch schneller mit unseren Lieferungen sein. Die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte gehen mit großer Brutalität weiter. Auch heute wieder hier in Sumy. Dabei hatte Präsident Selenskyj genau vor einem Monat seine Bereitschaft zu einem bedingungslosen Waffenstillstand zugesagt. Doch davon scheint die Ukraine weit entfernt. In Militärkreisen heißt es, die kommenden 2 Monate seien entscheidend. Spätestens Ende des Sommers dürfte das Land in große militärische Schwierigkeiten geraten, wenn die Partner nicht deutlich mehr tun.
Der neue Koalitionsvertrag regelt zwar, welche Ministerien CDU, CSU und SPD besetzen, aber Namen sind noch nicht bekannt. Aus den östlichen Bundesländern kommt die Forderung, sie müssten bei der Vergabe der Kabinettsposten angemessen berücksichtigt werden. Das verlangte zum Beispiel der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Haseloff. Der ostdeutsche Bevölkerungsanteil müsse sich auch in der Regierung widerspiegeln.
In der Präambel des Koalitionsvertrages heißt es, der Osten hat längst bewiesen, dass Transformation gelingen kann. Doch welche Rolle spielt der Osten für die neue Regierung? Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig betont, sie habe um jeden Satz für Ostdeutschland im Vertrag gekämpft. Es sei wichtig für Union und SPD, Vertrauen im Osten zurückzugewinnen.
Was ist jetzt notwendig? Wir müssen dringend in die Wirtschaft investieren. Die Energiepreise müssen runter für alle, für Bürgerinnen und Bürger, für Klein- und Mittelstand und auch für die großen Industriebetriebe. Wir brauchen auch bei der Migration eine bessere Steuerung und Ordnung, ohne unser humanitäres Gesicht zu verlieren.
Explizit zu Ostdeutschland steht im Koalitionsvertrag etwa, dass neue Rechenzentren vor allem auch hier angesiedelt werden sollen. Außerdem will die künftige Koalition den Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen erhöhen. Das sei zu wenig, kritisiert Bodo Ramelow.
Auf den knapp 160 Seiten finden Sie alle 30, 40 Seiten mal einen ganz kleinen Absatz. Also nicht mal einen Absatz, einen Satz. Es gibt keinen Absatz, es gibt keine Überschrift, es gibt kein Kapitel. Es wird Ostdeutschland als Chance überhaupt nicht begriffen.
Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hingegen lobt den Koalitionsvertrag. Der Industriestrompreis etwa sei gut für die ostdeutsche Wirtschaft. Wichtig wäre jetzt, dass sich der ostdeutsche Bevölkerungsanteil auch im Kabinett wiederfindet.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle. Es ist eine Bundesrepublik, eine Bundesregierung und eine gemeinsame nationale Zielstellung.
Bis zuletzt wurde diskutiert, ob auch die neue Regierung einen Ostbeauftragten braucht oder nicht. Nun ist klar, es wird ihn geben, aber nicht mehr im zukünftig unionsgeführten Kanzleramt, sondern im SPD-Finanzministerium.
Dass der politische Alltag in Ostdeutschland oft anders aussieht als im Westen, zeigt sich vor allem auf der kommunalen Ebene. Zum Beispiel in der Uckermark, im Norden Brandenburgs, in Garz an der Oder. Bei der Kommunalwahl im vorigen Jahr wurde die AfD mit Abstand stärkste Kraft. CDU, SPD und Linke holten jeweils 5%. Zum Bürgermeister wurde ein junger, unabhängiger Bewerber gewählt. Griet von Petersdorf hat ihn einen Tag lang begleitet.
Luka Pivoda ist nicht nur Mittelfeldspieler beim SV Blau-Weiß Garz, sondern seit fast einem Jahr auch ehrenamtliches Stadtoberhaupt. Er trat als parteiloser Kandidat an, siegte auch gegen die starke AfD und plötzlich läuft es in Garz.
Es ist Aufbruchstimmung, merklich.
Sie sind also einer der jüngsten und einer der umtriebigsten Bürgermeister von ganz Deutschland.
Ich gebe mein Bestes, ja.
Auch hier ist plötzlich Dynamik drin. Diese BMX-Strecke war jahrelang zugewachsen. Jetzt brettert die Garzer Jugend durch das Gelände.
Was hat eigentlich Herr Pivoda damit zu tun? Der ist der große Ansporn für uns alle. Dieser junge Mensch hat so viel Leben in unser kleines Städtchen gebracht.
Wow, jetzt kriegen sie aber rote Ohren, oder?
Genau. Ist schön, dass die Botschaften, die man ja so im Kopf hat, quasi auch in Garz verfangen. Und dass ganz viele Menschen eher selbst aktiv werden.
Allein kann er das ja auch gar nicht schaffen, denke ich. Luca Pivoda hat ja auch noch einen Fulltime-Job. Projektentwickler bei einem Unternehmen für erneuerbare Energien.
Genau, der Tag ist eigentlich zweigespalten. Und nach den 8 Stunden hier geht es dann nochmal weiter mit Stadtverordnetenversammlungen, Bürgersprechstunden, Vereinsbesuchen, alles Mögliche.
Das Rathaus von Garz sieht stattlich aus, aber nur von außen. Hier hat Luca Pivoda eine Bürgersprechstunde eingeführt. Gab es früher nicht. Heute sind Mitglieder aus dem Stadtrat gekommen, aber die sind ja auch Bürger.
Wie wichtig ist denn für Sie die Bürgersprechstunde, dass es die jetzt gibt?
Für uns? Das ist Zeit, wo Luca da ist und wo auch Zeit haben muss für uns.
Es geht um das Stadtfest, das sie für dieses Jahr wieder geplant haben. Mit dabei Holger Mietling. Der ist Klempner und hilft bei Stadtverschönerungen. Er sitzt für die AfD im Stadtrat und ist damit eigentlich politischer Gegner.
Hier vor Ort spielt ja die Parteienpolitik auch nicht so eine Rolle. Wir wollen ja hier Politik für die Stadt machen und was im Ort bewegen, nicht? Und
in Garz haben wir jetzt bei der Bundestagswahl die Situation gehabt, dass 54% der Zweitstimmen an die AfD gegangen sind. Da kann ich als Bürgermeister nicht sagen, dass wir Brandmauern haben oder dass wir irgendwie die AfD ignorieren, weil es geht nicht.
Anpacken über alle Parteigrenzen hinweg, das, ahne ich, ist in Garz eine Art Überlebenskonzept. Das künftige Bürgermeisterbüro, es sieht schlimm aus. Aber auch hier wollen alle helfen, renovieren ehrenamtlich nach Feierabend. Das ist auch deshalb wichtig, weil das Geld fehlt.
Die leeren Tresore. Ein passendes Bild für die Stadt Graz.
Kaum ein Jahr Bürgermeister und schon so viel angestoßen. Ich hoffe für Graz, dass er das durchhält.
Ein Thema, das es von Ostdeutschland aus auf die bundesweite Tagesordnung geschafft hat, ist die Jagd auf Wölfe. Sie soll nun erleichtert werden, fordert der Bundesrat von der nächsten Bundesregierung. Weidetierhalter im Osten verlangen das schon seit Jahren. Denn inzwischen leben etwa 1600 Wölfe in Deutschland und reißen vor allem Schafe. Bislang sind Wölfe aber durch EU-Recht geschützt. Das soll nun gelockert werden. Ein viel zu trockener Frühling und weniger Schmelzwasser aus den Alpen als üblich, das wirkt sich mittlerweile auch auf die Binnenschifffahrt aus. Wie hier am Rhein, einer der wichtigsten Wasserstraßen in Deutschland. Mancherorts ist der Pegelstand so niedrig, dass die Schiffe nicht mehr mit voller Ladung fahren können.
Für April ist es ungewöhnlich trocken am Hafen in Neuss. Die Pegelstände am Rhein sind niedrig. Für Transportschiffe wie die MS Aragon heißt das weniger Container an Bord. Das Schiff fährt heute von Neuss nach Antwerpen.
2200 Tonnen irgendwo in die Nähe laden wir. Und normalerweise, wenn Wasser genug ist, können wir bis 5500 Tonnen laden.
Weniger als die Hälfte der möglichen Ladung an Bord, häufigere Fahrten oder eine gute Vorplanung. Logistisch ist das Niedrigwasser eine Herausforderung für Reedereien. Sie erheben bei ihren Kunden sogenannte Kleinwasserzuschläge.
Grundsätzlich ist das geregelt, wirtschaftlich gesehen, dass es ab einem gewissen Pegelstand gewisse Zuschläge gibt, die diesen Verlust, der bei uns entsteht, annähernd ausgleichen sollen. De facto können sie etwas kompensieren, ausgleichen können wir es am Ende nicht.
Doch so drastisch wie beim Niedrigwasser 2018 sei es noch nicht, so der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt. Ganz langfristig würde man bei der Neubeschaffung möglichst Schiffe kaufen, die auch bei geringen Wasserständen fahrtüchtig sind. Manche Unternehmen haben bereits in solche Niedrigwasserschiffe investiert.
Es ist abzusehen, dass in nicht allzu ferner Zukunft häufiger Niedrigwasser eintreten werden. Nicht bis 2040, aber Binnenschiffe sind sehr langlebig. Und da müssen wir auch in Zeiträumen von 50 Jahren denken.
Bis Mitte April sollen die Wasserstände am Rhein noch weiter langsam zurückgehen. Danach rechnen Experten hier mit einer gewissen Entspannung.
Es ist gefährlich, aber leider alltäglich. Während der Autofahrt schnell nochmal das Handy checken. Verboten, allerdings für die Polizei schwer zu kontrollieren. Das könnte sich ändern. In Rheinland-Pfalz sollen Handysünder jetzt mit einem besonderen Blitzer überführt werden. Einer speziellen Kamera, die Autofahrer mit Handy am Steuer erkennt.
Sie sieht fast aus wie ein normaler Blitzer. Doch die sogenannte Monocam nimmt Autofahrer ins Visier, die am Handy sind. Vermutet die Software der Kamera einen Verstoß, schlägt sie Alarm. Beamte der Polizei prüfen dann, ob die Einschätzung der Software stimmt.
Wir haben uns dafür entschieden, dass die Maschine macht den Vorschlag, der Mensch entscheidet. Dann haben wir nochmal eine korrigierende Komponente, falls die Software hier Fehler machen sollte.
Mit dem Handy am Steuer, das ist ein inzwischen alltägliches Bild für die Polizei auf deutschen Straßen. Bei einem ersten Test in Rheinland-Pfalz konnte der neue Blitzer in einem halben Jahr rund 1200 Verstöße feststellen. In den Niederlanden gibt es die Technik schon länger. In Deutschland kritisieren Datenschützer den Einsatz der Kameras. Denn die Monocams erfassen alle Autofahrer kontinuierlich. Um die Kameras flächendeckend einzusetzen, musste Rheinland-Pfalz sein Polizeigesetz ändern.
Wir setzen sie erstmalig ein, wir sammeln damit Erfahrung. Und zu den ersten Erfahrungen gehörte auch, dass wir eine gesetzliche Grundlage in unserem Polizeirecht brauchen. Die haben wir geschaffen, die ist seit dem 1. März in Kraft. Die ist stabil und belastbar, davon gehen wir fest aus.
Rheinland-Pfalz will nun erstmal 5 Monocams anschaffen. Wer mit einem Handy hinterm Steuer erwischt wird, muss mit 100 € Strafe und einem Punkt rechnen.
Bei einem Helikopterrundflug in New York sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte gestern Nachmittag über dem Hudson River ab. Handyaufnahmen zeigen, wie die Kabine des Hubschraubers ungebremst ins Wasser stürzt. Nach Augenzeugenberichten hatte er zuvor seine Rotorblätter verloren. An Bord befanden sich eine 5-köpfige Familie aus Spanien und der Pilot. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. Aus dem türkischen Ankara erwartet man solche Bilder im April nicht. Dichtes Schneetreiben bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Normalerweise ist es dort um diese Jahreszeit frühlingshaft mild. Eigentlich so wie tagsüber bei uns. Wir schauen auf die Aussichten.
Morgen erwartet uns der wärmste Tag der Woche, aber das Hoch verabschiedet sich nach Osten und macht den Weg frei für atlantische Tiefausläufer. In der Südwesthälfte ist es heute Nacht sternenklar. Im Norden und Osten gibt's aber auch dichtere Wolken, die Richtung Erzgebirge und Lausitz ein paar Tropfen bringen können. Am Tag wieder viel Sonnenschein. Auch die Wolken im Norden und Osten verschwinden bis zum Nachmittag. Gegen Abend tauchen im Südwesten neue Wolken auf. Es bleibt aber noch trocken. Im Osten heute Nacht nahe 10, an den Alpen um 0 Grad. An den Küsten morgen um 15 Grad. Im Westen und Südwesten dagegen sommerlich warm. Sonntag im Nordosten erst noch freundlich, sonst wird es gebietsweise nass, auch einzelne Gewitter sind möglich. In der neuen Woche geht's bei unbeständigem und teilweise nassem Wetter mit der Temperatur etwas nach unten.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend mit der Fußball-Bundesliga.
Heute mit Tabea Kunze live im Studio von RBB24 Inforadio. Wir senden in den kommenden gut zwei Stunden aus Berlin Sport für die Republik. Schön, dass Sie dabei sind. In der zweiten Fußball-Bundesliga straucheln die Favoriten Hamburg und Köln unter Druck. Da hören Sie gleich die Schlussphase dieser Spiele live bei uns. Außerdem später in der Sendung ein Gespräch mit Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Roland Wirkus über den überraschenden Aufschwung seines Teams. Welthandballer Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin spricht über Druck, Schmerzen und die Meisterchancen der Füchse. Und außerdem haben wir auch noch den Kapitän des deutschen Eishockeymeisters Kai Wissmann im Gespräch, das alles bis 22.30 Uhr. Aber jetzt beginnen wir mit der Fußball-Bundesliga. In Niedersachsen wird heute gespielt. Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig. Michael Augustin ist unser Reporter bei diesem Spiel. Michael, was ist für dich die Schlagzeile des Spiels?
Ja, wie wär's damit? Bullen-Buddy-Treffen beim El Plastico. Ralf Hasenhüttl und Scholt Löw, sie waren zwischen 2016 und 2018 gemeinsam für die Roten Bullen, für RB Leipzig verantwortlich in den ersten beiden Erstliga-Jahren. Der eine Hasenhüttl war Trainer, der andere Löw sein Co-Trainer. Ja, und heute sind sie Gegner. Ralf Hasenhüttl, der zuletzt dreimal mit 0:1 verloren hat beim VfL Wolfsburg, der ja aber so gerne in den europäischen Wettbewerb will. Und Scholt Löw, der sein erstes Bundesligaspiel, er hat ja die Leipziger von Marco Rose übernommen, mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen hat. Und für mich sind die Leipziger hier auch leicht favorisiert in einem bislang erst halbvollen Wolfsburger Stadion.
13 Minuten sind es noch bis zum Anpfiff. Vielen Dank, Michael. Wir sprechen kurz vor halb dann nochmal ausführlich über diese Partie. Aber ich habe es schon angekündigt. Es passiert Unglaubliches in der zweiten Liga heute Abend. Der Hamburger SV, der Tabellenführer, spielt zu Hause gegen den 16. Eintracht Braunschweig und liegt 1:4 hinten. Köln macht's auch nicht viel besser. Da steht's 1:1 in Fürth. Die Schlussphase der beiden Spiele gibt es jetzt in einer Konferenz.
Köln, sondern bei Konzburg. Ah, aber der bringt den Pass da vorne nicht zu Klausern. Das wäre 2-1 gewesen. Schade drum für die Vierter, aber die Kugel ist wieder weg und Köln kann nochmal angreifen. Wir sind jetzt 30 Sekunden vor dem Ende. Aber ich erwarte ein Pfund Nachspielzeit. Uth verliert den Ball. Kein Foul von Gideon Jung. Fürth versucht, über die rechte Seite zu kommen, aber zu ungenau. Einwurf für die Kölner. Jan Sievert, der Fürther Trainer, der dirigiert energisch seine Leute zurück. Einerseits erst und dann dirigiert er sie gleich wieder nach vorn. Pressen, die Kölner vom eigenen Tor weghalten. 4 Minuten Nachspielzeit, 90 sind vorbei. Und Köln hat den Ball und beide Trainer da unten in ihrer Coaching-Zone am Rande der Coaching-Zone. Und Jan Sievert, während der ja so ein bisschen HB-Männchen-mäßig da unten voll im Saft ist, ist der Kölner Gerhard Struber ein bisschen ruhiger, aber in ihm brodelt sicher auch, weil das Spiel halt auf das Messer Schneide steht. Sein Team die Chance hat, hier zu gewinnen. Sie sind am 16er Lemperle am 5-Meter Raum, kriegt die Flanke und dann verkippt er die Chance, aber im Abseits stehen, hätte nicht gezählt, war da plötzlich glockenfrei am 5 Meter dran, kriegt sogar die Flanke, aber war im Abseits und deswegen gibt es den Freistoß für Greuther Fürth nach 1 Minute in der Nachspielzeit. 3 sind noch auf der Uhr.
Braunschweig jubelt, Braunschweig feiert.
Die Eintracht führt sage und schreibe 4:1 im Volksparkstadion. Das hätten die kühnsten Optimisten nicht erwartet. Keine Frage. Die Nachspielzeit, sie läuft. 5 Minuten waren es insgesamt. 2 sind fast schon rum. Der HSV bemüht sich noch einmal, irgendwas nach vorne zu machen. Selke hat den Ball über die Mittellinie. Ist er zwar gekommen, aber jetzt ist der Ball weg. Bell hat ihn aufgenommen. Lässt Baldé aussteigen und hinterläuft noch sein Kollege Teppelmann. Der kriegt den Ball aber nicht. Stattdessen spielt Braunschweig übers Zentrum. Ja, so spielt eine Mannschaft, die weiß, dass sie dieses Spiel gewinnen wird. Die lässt den Ball jetzt einfach mal laufen. Zurück auf den Keeper Ron Torben Hoffmann, der auf die rechte Seite sucht. Rittmüller, der kriegt ihn zwar nicht, aber den zweiten Ball, den haben sie sich schon wieder geholt. Kevin Ehlers reiht sich nahtlos in die Dreierkette ein. Er ist ja gekommen für Jeckel im zweiten Abschnitt. Und jetzt gibt es den Freistoß nochmal für den HSV. Und da ist Mikkel Bronsis nochmal Richtung 16er unterwegs. Wird aber dann abgelaufen von Sven Köhler. Macht auch ein super tolles Spiel. Geht vorbei an Meffert. Ist schon drin in der Hälfte des HSV. Könnte sogar Richtung Grundlinie gehen. Warum eigentlich nicht? Nur Meffert bei ihm. Und er kontrolliert den Ball weiter. Bewegt sich hier langsam auf die rechte Eckfahne zu. Klar, jetzt wieder eine Ecke rausholen. Aber stattdessen kann er immer noch einmal um seine Gegenspieler rumlaufen. Jetzt ist die Kugel draußen. Aber das ist irrelevant für dieses Spiel, für dieses Ergebnis. Der HSV liegt 1-4 hinten, weil man es eigentlich zu keiner Phase des Spiels geschafft hat, vorne die Braunschweiger nachhaltig unter Druck zu setzen. Man konnte sich keine Chancen rausspielen. Die einzige wirklich zwingende Gelegenheit, die führte dann zum Tor von Selke. Erzwungen in der Vorbereitung auch durch Dompe, durch einen Ballgewinn in der Offensive. Aber rein aus dem Spiel heraus hat der HSV viel, viel zu wenig angeboten. Und Braunschweig führt hier völlig verdient im Volkspark.
93. Minute in Fürth. Noch eine ist in der Nachspielzeit auf der Uhr. Steht 1:1 und mittlerweile glaube ich nicht mehr dran, dass eines der beiden Teams hier nochmal voll ins Risiko geht. Bis vor 2-3 Minuten hätte ich das sogar noch geglaubt. Aber jetzt denke ich, die machen hier irgendwie den Laden dicht bei 1:1. Aber Köln jetzt nochmal mit dem langen Ball da vorne rein. Lemperle zieht den Sprint nochmal in die Box, kriegt aber den Ball nicht. Schlecht verteidigt dann. Der Rausschläger, der landet über die Seitenauslinie drüber. Einwurf für Köln. Rechte Seite, Thiemanns lang nach innen. Kopfballabwehr. Quaschi, der sollte zumindest bisher souverän da hinten drin. Lässt so gut wie nichts durch. Jetzt hat er den Ball hier auch wieder verteidigt. 15 Sekunden vor dem Ende. Fürth kann nur mal kontern. Jetzt ist über die rechte Seite ganz viel Platz. Geht vorne ins Zentrum. Sabini in der Box. Sabini. Aber dann ist Schwebe dran. Und kann noch mal runtergehen und verteidigen. Ecke fürs Kleeblatt. Da war die Chance zum Treffer in der letzten Sekunde. So wie es die Kölner im Hinspiel gemacht haben mit Damien Downs in der 94. Und wer ist jetzt fast Sabini in der 94. gewesen, der hier das 2:1 und damit die Entscheidung macht. Aber der Schwebe, der ist heute gut und klärt zur Ecke. Aber die könnte jetzt nochmal gefährlich werden gegen die Standard Kings der Liga. 18 Mal haben sie getroffen nach ruhendem Ball. Und was wäre das jetzt für ein Ding? Wie wird hier das Dach wegknallen, wenn die hier ihren 19. Treffer nach Standard machen? Ich vermute, dass das die letzte Situation ist in diesem Spiel. Eckball von der rechten Seite. Branimir Gotta ist da draußen. Ich gucke da gar nicht mehr hin. Ich gucke nur aufs Zentrum. Wo geht der Ball hin? Er geht zu Quaschi. Kopfball drüber. Quaschi hatte diesen Kopfball und hatte womöglich die letzte Saison Chance. Er hat sich da wehgetan. Ist voll reingegangen in den Ball, der letztendlich von seinem Kopf über die Latte ist. Und jetzt ist es aus. 1:1. Das ist hier der Endstand. Kein Tor mehr für Köln, keins mehr für Fürth. Das war's nach fast 95 Minuten.
In Hamburg ist die Nachspielzeit längst abgelaufen und der Ball liegt am Anstoßpunkt. Davy Selke hat vermeintlich das zweite Tor für den HSV gemacht. 4:2 hieß es dann für Braunschweig, aber es wird noch überprüft, ob es abseits war. Ratlosigkeit noch bei Schiedsrichter Dr. Felix Brüch. Der steht da, hält sich die Hand ans Ohr, mal ans linke, mal ans rechte. Also die Entscheidung Tor oder Abseits. Sie steht noch aus. Wir schauen auf die Anzeigentafel. Aber das ist eigentlich alles völlig wurscht. Denn Braunschweig wird dieses Spiel gewinnen. Mittlerweile schon die 7. Minute der Nachspielzeit. 5 waren eigentlich nur angezeigt. Aber klar, jetzt wird das halt noch überprüft. Das läuft rein in die Zeit. Braunschweig mit einem fantastischen, mit einem tollen, mit einem super Auswärtsspiel. Der HSV mit einem schwachen Heimspiel. Aber man ist halt immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und der Gegner aus Braunschweig war heute richtig toll. Und jetzt liegt der Ball immer noch am Anstoßkreis. Wieso pfeift er nicht einfach ab? Das wäre doch eigentlich mal eine Maßnahme. Die Braunschweiger, jetzt zählt das Tor und jetzt ist auch Schluss. Jawohl, da hat er mich erhört. Eintracht Braunschweig gewinnt 4:2 beim Hamburger SV, der Tabellen 16. gewinnt beim Tabellenführer. Und das war's hier bei uns in unserer Zweitliga-Aufsteiger-, Aufstiegsaspiranten- und Abstiegskontrahenten-Konferenz.
Vielen Dank an unsere Reporter Patrick Seibel in Hamburg und Dirk Feustel in Fürth. Unglaublich, beide Aufstiegsfavoriten patzen heute, aber in der Tabelle ändert sich erstmal nichts. Der Hamburger SV bleibt auf Platz 1, 52 Punkte, Köln einen Zähler dahinter mit 51 Punkten. Der Hamburger SV heute mit der ersten Heimniederlage in dieser Saison. Das werden wir auf jeden Fall hier in der Sendung noch weiter vertiefen. Aber jetzt soll es wieder nach Wolfsburg gehen, denn dort beginnt gleich das erste Erstligaspiel dieses Spieltags. Der VfL gegen RB Leipzig. Michael Augustin weiterhin unser Reporter. Wir haben ihn gerade schon mal kurz gehört. Michael, du hast es schon gesagt, Wolfsburg hat 3-mal in Folge verloren. Ist das schon eine richtige Krise beim VfL?
Naja, eine Krise würde ich nicht sagen, aber die Wolfsburger sind auch unter Ralf Hasenhüttl nur Mittelmaß und er ist ja seit ziemlich genau einem Jahr VfL-Trainer. 14 Siege, 14 Niederlagen, 8 Unentschieden. Der VfL kommt, egal wer da auf der Trainerbank sitzt, nicht so richtig vom Fleck, aber die Europapokalteilnahme ist trotzdem noch möglich. Wolfsburg spielt noch gegen alle Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 8. Das ist Leipzig heute, klar, aber auch die Mainzer, die Gladbacher, die Freiburger und die Dortmunder. Wolfsburg könnte es aus eigener Kraft noch schaffen, aber der jüngste Trend spricht eher dagegen und nicht dafür.
Ja, viel Konjunktiv beim VfL. Wie groß ist denn der Druck auf Trainer Ralf Hasenhüttl?
Also ich glaube, da wird es in dieser Saison keine Trainerdiskussion mehr geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass da nach dem 34. Spieltag eine ausführliche Saisonanalyse stattfinden wird. Ergebnisoffen, das ist zumindest meine Prognose. Wolfsburg hat ja gemessen an den finanziellen Möglichkeiten ja eben ganz andere Möglichkeiten. Da sollte ja zumindest mal die Europa League drin sein. Aber der VfL Wolfsburg, der dümpelt seit Jahren im Mittelmaß herum. Und das gefällt natürlich den Verantwortlichen bei Volkswagen überhaupt nicht.
Ja, bei RB Leipzig ist das Ziel ganz klar Champions League. Trainer Marco Rose musste schon gehen. Jetzt sitzt Interimstrainer Jolt Löw auf der Bank. Was erwartest du heute für ein Spiel, weil sich die beiden Trainer ja eben so gut kennen? Löw war ja Co-Trainer unter Hasenhüttl.
Ich erwarte dynamische Leipziger, Openda und Šeško, die beiden Stürmer werden die ja nicht wirklich eingespielte Wolfsburger Abwehr fordern. Wavro, Odogu und Fischer, das ist die Dreierabwehrkette beim VfL heute und die könnten mit dem Speed der Leipziger Probleme kriegen. Aber auf der anderen Seite könnte man das auch von RB Leipzig behaupten, denn mit Raum und Orban muss Trainer Jolt Löw auf zwei Spieler kurzfristig verzichten. Beide fallen mit muskulären Problemen aus. Und da spielt eine Viererabwehrkette, die so auch noch nie zusammen auf dem Platz gestanden hat. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass es da nicht auf Anhieb funktioniert.
Das hören wir uns auf jeden Fall an. Gleich ab 20.30 Uhr Wolfsburg gegen Leipzig. Wir haben aber auch Eishockey heute live in der Sendung, denn es geht um den Einzug in die Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga. Da stehen schon die Eisbären Berlin als Titelverteidiger, aber jetzt geht's eben darum, spielen sie dort gegen Ingolstadt oder gegen die Kölner Haie. Die Serie, diese Halbfinalserie, sieht folgendermaßen aus. Köln führt 3:1. Das heißt, wenn Köln heute gewinnen würde gegen Ingolstadt in Ingolstadt, dann wäre Köln sicher im Finale. Mit anderen Worten, Ingolstadt darf auf keinen Fall verlieren. Michael Küster ist unser Reporter in der Arena in Ingolstadt. Was ist der aktuelle Stand? Wie wehren sich die Ingolstädter?
Ja, sie wehren sich bestens in einem wirklich flotten Spiel. Wir sind schon in der zweiten Drittelpause angekommen, denn sie führen mit 2:0. Das erste Tor 50 Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs gefallen. Schmölz mit einem Abstauber. Und das zweite Tor mit einem feinen Schlenzer in der 37. Minute vom Kanadier Austin Keating. Und Stand jetzt würde es am Sonntag weitergehen mit einem Spiel 6. Aber es sind ja noch 20 Minuten zu spielen. Und die Kölner, du hast gesagt, bräuchten eigentlich nur noch einen Sieg. Und sie waren so gut unterwegs im ersten Drittel, als die Ingolstädter viele Strafen kassiert haben. Das haben sie nicht ausgenutzt. Und so waren es dann die Panther, die die Tore gemacht haben. Stand nach 40 Minuten 2:0 für Ingolstadt.
Und auch da sind wir beim dritten Drittel wieder live dabei, beim Eishockey. Gleich nach halb Live-Fußball aus der Bundesliga und natürlich das Analysegespräch nach dieser Niederlage des Hamburger Sportvereins gegen Braunschweig in der zweiten Liga. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den Nachrichten und die hat Patrick Buchmüller für uns.
Der ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Die Vorbereitungen dafür seien in vollem Gange, berichten mehrere Medien. Dorothea Echte.
Einen Tag vor Merz-Wahl sind Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant, berichtet der Tagesspiegel. Und Voraussetzung für die Kür zum Kanzler ist, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung dem Koalitionsvertrag auch zustimmen. Bei der CDU soll ein kleiner Parteitag Ende April den Vertrag durchwinken. Die CSU-Gremien haben gestern schon zugestimmt. Nach der Kanzlerwahl dürfte Bundespräsident Steinmeier zeitnah die neuen Regierungsmitglieder ernennen. Danach wird das Kabinett im Bundestag vereidigt.
Der US-Sondergesandte für Russland, Witkoff, ist in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengekommen. Kreml-Sprecher Peskow zufolge wollen die beiden über die Ukraine sprechen. Außerdem soll es um ein mögliches Treffen von Putin mit US-Präsident Trump gehen. Große Entscheidungen seien von dem Treffen aber nicht zu erwarten, hieß es weiter. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau darüber ab, wie die Mitgliedsländer weiter auf den Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Nachdem Washington die Zölle vorerst ausgesetzt hat, sehen viele Minister gute Chancen für Verhandlungen. Aus Warschau, Jakob Mayer.
Bundesfinanzminister Jörg Kukies sieht klare Signale, dass man in den USA die negative Reaktion der Märkte verstehe und an einer Einigung interessiert sei. Nach Kukies Worten unterstützt die Bundesregierung die Reaktion der EU-Kommission. Die hat Gegenmaßnahmen ausgesetzt und signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Falls Verhandlungen scheitern, schließt die Kommission Gegenmaßnahmen weiter nicht aus.
In Deutschland gibt es ab sofort ein Online-Portal für Extremwetterereignisse. Der Deutsche Wetterdienst hat die Webseite naturgefahrenportal.de vorgestellt. Da können sich Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Warnungen, Risiken und Handlungsempfehlungen informieren, zum Beispiel bei Hochwassergefahr oder Sturmfluten. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. So soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Immer wieder gibt es vor allem auf Mallorca Proteste von Einwohnern gegen Massentourismus. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. In der Nacht im Südwesten sternenklar, im Norden und Osten teils aufgelockert, bis stark bewölkt, dabei meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 Grad in Berlin und 0 Grad am Alpenrand. Morgen oft sonnig, bei 15 Grad im Norden und bis 25 im Süden. Gegen Abend von Südwesten her wolkiger, aber kein Regen. Am Sonntag anfangs im Nordosten noch freundlich, sonst eher wechselhaft und gebietsweise Schauer. Die Zeit 20.33 Uhr.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend mit der Fußball-Bundesliga.
Tabea Kunze im Studio. Wir verbringen heute den Freitagabend zusammen. Schön, dass Sie dabei sind. Das Bundesliga-Freitagsspiel läuft. Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig. Es geht für beide um die Europapokalqualifikation. Die Wolfsburger wollen mindestens in die Europa League und RB Leipzig in die Champions League. Wie das Spiel losgegangen ist, schildert uns Michael Augustin.
Leipzig hat den Ball und Leipzig hatte auch den ersten Torschuss nach rund 70 Sekunden. Xavi Simons aus der Distanz über das Tor von Kamil Grabara Jetzt sind 4 Minuten rum, 0:0 zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Vielleicht sind es ein paar mehr als 20.000 Zuschauer an diesem Freitagabend in Wolfsburg. 16, 17 Grad, angenehmes Wetter. Wolfsburg hat zuletzt dreimal mit 0:1 in der Fußball-Bundesliga verloren. Und Leipzig ja mit dem Pokal aus unter Scholt Löw gegen Stuttgart. Aber auch mit einem 3:1 am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Die Leipziger jetzt mit Peter Gulaschi, der Torhüter, vor ihm eine neue Viererabwehrkette. Klostermann heute Innenverteidiger für den kurzfristig ausgefallenen Orban. Und Luke Bahr spielt Linksverteidiger für Raum. Auch der ist nicht dabei. Hier steht es 0:0.
Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir über das sprechen können, was heute am frühen Abend im Hamburger Volksparkstadion passiert ist. Weil ich kann es mir noch nicht so richtig erklären. Der HSV verliert gegen Eintracht Braunschweig mit 2:4. Der Tabellenführer zu Hause gegen den Tabellen 16. Reporter Hendrik Lückhoff hat das Ganze im Stadion live miterlebt. Hendrik, der Abpfiff ist ja jetzt ungefähr eine Viertelstunde her. Hast du schon eine Erklärung für das, was da heute passiert ist?
Nee, nicht wirklich. Also es ist eigentlich immer wieder so in dieser zweiten Liga, wenn man glaubt, man weiß, in welche Richtung es geht, dann kommt wieder das komplette Gegenteil. Also diese zweite Liga ist eigentlich ja so eine Willkürliga, wo, das ist klar, jeder jeden schlagen kann. Aber der HSV war ja in den vergangenen Wochen so stabil. Merlin Polzin, der Trainer, hat seine Mannschaft dort ja so viel Stabilität gegeben. Gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Ja, erst eine Niederlage bis heute unter Polzin. Das jetzt heute die zweite. Also damit konnte man nun wirklich nicht rechnen. Aber es war eine verdiente Niederlage. Denn Eintracht Braunschweig war hier heute tatsächlich das bessere Team. Und die Eintracht, die Niedersachsen, haben verdient gewonnen.
Aber wie ist das denn zu erklären? Haben die Hamburger die Braunschweiger nicht ernst genommen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich eigentlich von den Hamburgern in den vergangenen Wochen einen anderen Eindruck gehabt. Da haben sie auch gegen Gegner, zum Beispiel hier zu Hause gegen Elversberg, okay, das haben sie auch nicht gewonnen, das Spiel, 0:0. Aber dass man das Gefühl hatte, sie haben sie nicht ernst genommen, nicht. Sondern man hat nur den Eindruck gehabt, der HSV ist heute überhaupt nicht in das Spiel reingekommen. Gerade offensiv, ganz, ganz schwach. Behäbig, pomadig, ideenlos. In der ersten Hälfte nicht ein wirklicher gefährlicher Abschluss. Und da stand es dann ja auch zur Pause 0:2 durch einen Doppelschlag der Braunschweiger. Bell in der 40. mit dem ersten Tor für die Braunschweiger und dann in der 42. Eigentor von Hefti, dem Hamburger Linksverteidiger. Also das kam auch noch dazu. Aber auch im zweiten Durchgang war nicht wirklich eine große Durchschlagskraft der Hamburger zu spüren. In der 74. war es ja Davy Selke dann mit dem Anschlusstreffer. Da keimte natürlich noch mal Hoffnung auf hier bei den meisten der 57.000 im Hamburger Volksparkstadion. Aber auch danach wurde es nicht mehr so richtig gefährlich und stattdessen dann eben noch mal wieder Braunschweig mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss. Baas mit dem 3:1 und Philipp dann mit dem 4:1. Also wie gesagt, der HSV hinten immer wieder löchrig und nach vorne keine Ideen.
Die Hamburger versuchen in dieser Saison zum 7. Mal die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Sie haben es in den vergangenen Jahren jedes Mal vermasselt. Geht das jetzt schon wieder los?
Ja, man hatte ja den Eindruck, diese Frühjahrsmüdigkeit, die war einmal. Sie waren bis jetzt die beste Rückrundenmannschaft. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, aufgrund dieses einen Spiels droht das jetzt wieder, aber natürlich kommt das jetzt bei allen wieder in die Köpfe rein. Und in der Saison 2018-2019 war man schon mal so weit, relativ weit vorne zu diesem Zeitpunkt der Saison. Damals hat es dann auch nicht geklappt, da hat man dann auch nur sehr, sehr wenig Punkte geholt aus den letzten 6 Spielen. Also das will man natürlich beim HSV vermeiden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aufgrund dessen, wie man den HSV unter Merlin Polzin in den vergangenen Wochen gesehen hat. Aber wie gesagt, man weiß nie.
Dann gibt's aber heute natürlich auch einen strahlenden Gewinner, Eintracht Braunschweig. Und das war ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Die Eintracht ist jetzt auf Platz 15 vorerst geklettert, hat Preußen Münster überholt. Was bedeutet das für das Rennen um den Klassenerhalt der Braunschweiger?
Auf jeden Fall gibt es natürlich so wahnsinnig viel Rückenwind. Vergangene Woche ja schon dieser 3:2-Sieg nach zweimaligem Rückstand gegen Paderborn. Heute ein 4:2-Sieg gegen oder beim HSV sogar. Also wenn das nicht Schwung gibt für die letzten 5 Spiele, dann weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, sie haben dran geglaubt. Das war ja das, was der Trainer Daniel Scherning vor dem Spiel gesagt hat. Wir müssen dran glauben. Und das haben sie getan. Ein sehr, sehr mutiger Auftritt. Und dazu muss man auch sagen, sie haben ja nicht das erste Mal einen Großen geärgert in der zweiten Liga. Dann, wenn eigentlich keiner was von ihnen erwartet, dann sind sie richtig stark. Sie fühlen sich wohl in der Rolle des Außenseiters. Und das Gute für die Braunschweiger ist, jetzt in den letzten 5 Spielen kommen auch nur noch Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Also von daher ist das vielleicht ja eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die Braunschweiger.
Vielen Dank. Hendrik Lückhoff live aus Hamburg. Die Braunschweiger, also jetzt Tabellen-15. Und oben an der Tabellenspitze bleibt weiter der HSV vor Köln. Ja, weil die Kölner heute eben auch nicht gewonnen haben. Nur 1:1 in Fürth. Auch das analysieren wir gleich ausführlich mit unserem Reporter, der das Spiel gesehen hat. Holen uns in der Zwischenzeit nochmal ein Update aus Wolfsburg ab vom Bundesligaspiel des VfL gegen RB Leipzig mit unserem Reporter Michael Augustin.
Die Leipziger sind im Ballbesitz mit Seiwald. Alle 10 Feldspieler in der Hälfte des VfL Wolfsburg. Noch 0:0 der Spielstand. Vermehren passt den Ball auf die linke Seite. Da ist es Luke Bar, der dann wieder zu Vermehren. Und Xavi Simons, der sich da auf der halblinken Seite aufhält, wird immer wieder gesucht. Jetzt ist Baku am Ball. Riedle Baku hat 4,5 Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt. Ist dann im Winter nach Leipzig gekommen. Sein Pass nach vorne kommt nicht an. Aber Openda setzt nach. Openda schießt. Ins Tor! Leipzig führt in Wolfsburg mit 1:0. Luis Openda kommt aus 17 Metern Torentfernung an den Ball. Flachschuss links unten ins Eck. Rabara streckt sich, kommt nicht heran. 0:1 in Wolfsburg.
Bei Sportschau live verpassen Sie keine Tore. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass wir die Tore immer live für Sie hier auf dem Sender haben. Leipzig also mit der frühen Führung in Wolfsburg zum Start in diesen Spieltag. Das Highlight des Spieltags, da können wir uns, glaube ich, einigen, ist morgen Abend das Spiel in München, wenn der FC Bayern Borussia Dortmund empfängt. Es gibt Public Viewings für dieses Spiel in New York und Tokio, organisiert von der Deutschen Fußballliga. Dabei ist es doch eigentlich nur noch das Spiel zwischen dem 1. und dem 8. der Bundesliga. Ist das eigentlich noch ein Spitzenspiel? Reporter Taufik Khalil hat bei beiden Trainern zugehört.
Es herrscht Einigkeit zwischen FCB und BVB, zumindest bei den Bossen auf der Trainerbank. Dieses Spiel ist was Besonderes, findet Dortmunds Niko Kovac.
Es ist schon der Klassiker. BVB, FCB ist immer ein Highlight. Ja, es ist ein Abendspiel. Es wird wahrscheinlich in 200 Ländern übertragen.
Zustimmung aus dem Süden. Auch Vincent Kompany hat in seiner kurzen Zeit als Bayern-Trainer schon gelernt. Da geht es nicht um 1 gegen 2. Nein, das Spiel interessiert auch bei 1 gegen 8.
Ich glaube, diese Spiele, die behalte immer die Wichtigkeit. Bin auch irgendwie aufgewachsen mit dieser große Spiele, war damals Bayern Dortmund. Das bleibt dich immer bei. Und ich glaube, dass das für uns auch ganz früh im Kopf ist, wann diese Spiele sind im Kalender.
Nämlich eher ungünstig gelegen zwischen Barca und Barca bei Dortmund, inklusive einer derben 0:4 Klatsche.
Und darum geht's, dass wir eine ganz andere Mentalität an den Tag legen, dass wir eine ganz andere Laufbereitschaft an den Tag legen, einen ganz anderen Zusammenhalt.
Und zwischen Inter und Inter nach einer Heimpleite bei den Bayern.
Fühlt sich noch nicht an, muss ich ehrlich sagen, als Niederlage, weil die Hoffnung und die Glaube noch so groß ist für unsere Rückspiele. Aber natürlich wollen wir immer eine Reaktion zeigen. Und wie es letzte Saison gelaufen ist, ist für uns auch noch extra Motivation.
Allaire auf die rechte Seite, Schuss, Tor für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund führt in München mit 2:0.
Wohl wissend, dass der FC Bayern da ganz klarer Favorit ist, aber auch letztes Jahr war das der Fall und der BVB konnte letztes Jahr überraschen. Und warum sollen wir es jetzt nicht versuchen?
Es ist vor allem eine Begegnung mit enormer Bedeutung. Nicht nur für die Laune vor den schweren Champions-League-Rückspielen, sondern auch für die Meisterschaftsambitionen der Bayern, sagt Thomas Müller.
Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Wir brauchen jeden Punkt. Und dementsprechend ist das natürlich eine Situation, die auch ein bisschen kitzelig ist. Das ist ganz klar. Für uns ist da auch Druck drauf.
Und auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erinnert sein Team nochmal daran, dass die Liga wichtig ist, wenn man nächstes Jahr weiter in Europa spielen will.
Wir müssen dort am Wochenende ein richtig gutes Ergebnis holen, weil die Bundesliga nochmal ist das wichtigere Geschäft jetzt und da müssen wir uns drauf konzentrieren.
FCB und BVB, ein Klassiker zwischen europäischen Klassikern, ein Spiel zwischen zwei Mannschaften mit ganz ähnlichen Sorgen, wenn auch auf etwas anderem Niveau.
der FC Bayern gegen Borussia Dortmund morgen ab 18.30 Uhr. Und dieses Spiel können Sie in voller Länge hören in der Sportschau-App. Und da gibt's dann auch in der nächsten Woche die Rückspiele im Viertelfinale in der Fußball-Champions League. Am Dienstag Borussia Dortmund gegen Barcelona und am Mittwoch das wahrscheinlich etwas spannendere Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern. Beide beginnen um 21 Uhr. Und jetzt wagen wir uns wieder in die zweite Fußball-Bundesliga, wo das Aufstiegsrennen mal wieder zum Nervenspiel wird. Der HSV verliert zu Hause gegen Braunschweig und der 1. FC Köln hätte das heute nutzen können, hätte Tabellenführer werden können. Hätte, hätte, wir sind wieder im Konjunktiv, denn Köln hat nur unentschieden gespielt in Fürth 1:1. Unser Reporter Oliver Tubenauer ist noch für uns im Stadion geblieben. Oliver, kannst du uns sagen, warum auch der 1. FC Köln heute nicht gewinnen konnte?
Ja, sie haben sich in der ersten Halbzeit über weite Strecken ein bisschen harmlos präsentiert und ungewohnt offen in der Rückwärtsbewegung. Also die Fürther sind da tatsächlich zu der einen oder anderen Konterchance gekommen. Und eine konnten die Fürther dann auch nutzen in der 12. Minute durch Noel Foodcore. Der hatte da auch relativ viel Platz. Da war ziemlich viel Platz im Strafraum. Bis zum Fünfer konnte er durchlaufen und hat dann eine scharfe Hereingabe von Massimo verwertet zum 1:0. Die Kölner danach tatsächlich ein bisschen verunsichert. Da lag sogar das 2:0 für Fürth in der Luft, haben dann aber besser ins Spiel gefunden. Es gab dann auch kurz vor der Halbzeitpause den Elfmeter, nachdem Losli da Pauli gelegt hatte und den fälligen Elfmeter, den hat dann Luca Waldschmidt sicher verwandelt. Köln dann in der zweiten Halbzeit, in einer zerfahrenen zweiten Halbzeit, schon die Mannschaft, die die besseren Chancen hatte. Aber die haben sie ungenutzt gelassen. Ich denke da vor allem an Tim Lemperle in der 57. Minute oder Marc Uth, der eigentlich das 2:1 wirklich auf dem Fuß hatte, ist dann allerdings an Noel Neu gescheitert. Ja, und da muss man am Ende eben mit diesem einen Punkt dann, ja, nicht zufrieden sein, aber es wäre durchaus mehr drin gewesen.
Wie haben denn die Kölner nach diesem Spiel reagiert? Wie viel Frust hast du da gesehen?
Ja, ich glaube, die sind relativ ruhig geblieben im Groben und Ganzen. Also sie waren natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich habe jetzt keine großartigen Gefühlsausbrüche festgestellt. Ihr Trainer hat ja auch unter der Woche gesagt, Gerhard Struber, die Mannschaft ist selbstkritisch genug, dass sie sich auch immer wieder selbst ins Gebet nimmt und sich selbst versucht zu pushen. Da muss der Trainer nicht immer allzu viel machen. Also insofern denke ich, dass man in Köln schon die Ruhe bewahrt. Zumal man ja dazu sagen muss, nachdem der Patzer des HSV da ist, es gibt im nächsten Spieltag, da kann man natürlich auch schon wieder die Tabellenführung übernehmen.
Dann noch ganz kurz, die Kölner sind jetzt das zweite Spiel in Folge trotzdem sieglos. Ne? Nach der 0:1-Niederlage gegen die Hertha jetzt heute nur ein Unentschieden in Fürth. Wie gefestigt haben sie auf dich heute gewirkt?
Ja, mir fehlt ein bisschen der Zug zum Tor. Also da ist schon ein bisschen mehr drin beim FC. Man weiß, wie schön sie auch offensiv spielen können. Das hat natürlich zu Beginn der Saison nicht so gut geklappt. Jetzt werden sie irgendwie die Balance wiederfinden müssen zwischen Angriff und Abwehr.
Vielen Dank an Oliver Tubenauer und wir können direkt eine Kölner Stimme hören, der Torwart Marvin Schwebe, jetzt bei Dirk Feustel.
Fangen wir mal ganz allgemein an mit dem 1:1. Wie finden Sie das Ergebnis? Aus meiner Sicht ist es ein durchaus gerechtes Ergebnis, wenn man alles so zusammennimmt, beide Halbzeiten sieht. Wie finden Sie das?
Ja, ich glaube, dass wir am Ende mit einem 1:1 relativ glücklich sind. Also jetzt nicht von der Punkteteilung her, sondern insgesamt, dass es hätte auch 3:3, 4:4 ausgehen können gefühlt, weil beide Mannschaften ihre Chancen hatten, haben viel liegen lassen am Ende. Ja, ist natürlich bitter, dass wir da nicht so effizient aufgetreten sind.
Ein bisschen war es auch ein Torhüterspiel. Der Kollege Neul hat einen raus von Uth. Sie haben auch ein paar wichtige Saves gehabt. Manchmal ist das so, ne?
Ja, manchmal muss man als Torwart auch hinten stehen, muss der Mannschaft helfen. Ich glaube, das ist heute ganz gut gelaufen. Grundsätzlich war's trotzdem okay. Ja, wir haben uns ein bisschen mehr ausgemalt am Ende, aber es geht weiter.
Es gab zwei unterschiedliche Hälften. Köln in der ersten Hälfte eher langsam, zweite Hälfte ganz anders. Was hat der Coach in der Pause gesagt? Hat er den Zwischenstand vom HSV euch kommuniziert?
Nee, wir wussten da darüber nicht Bescheid. Ich glaube, grundsätzlich wissen wir, dass wir Luft nach oben hatten, dass wir nicht so, ja, nicht so zwingend waren nach vorne, dass wir hätten, ja, definitiv unser Spiel besser umsetzen sollen. Ja, ich glaube, das ist in der zweiten Halbzeit ein Stück weit besser gelungen, trotzdem nicht so, wie wir es uns vorstellen. Das müssen wir analysieren und gucken, dass wir es nächste Woche wieder besser machen.
Und letzte Frage aus Ihrer Sicht, diese Chance aufsteigen zu können, ist das aus Ihrer Sicht eher eine Chance oder eher Druck?
Chance, definitiv.
Sagt Marvin Schwebe, der Torwart des 1. FC Köln. Und von den Kölner Fußballern machen wir jetzt direkt den Sprung zu den Kölner Eishockey-Profis, die Kölner Haie. Die kämpfen heute gegen das Saisonaus. Und das bedeutet, wir sind in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga. Es geht um den Einzug ins Finale zur Deutschen Meisterschaft. Oder aber, wenn die Kölner heute verlieren sollten, dann wäre die Saison vorbei. Sie spielen in Ingolstadt und wir haben gerade gehört, das sieht, also beziehungsweise andersrum, die Kölner könnten heute den Sprung ins Finale perfekt machen. Jetzt habe ich es doch gerade falsch rum erzählt. Mensch, Köln führt doch in der Serie. Vielleicht könnte unser Reporter Michael Küster jetzt noch mal ganz kurz sagen, nutzen die Kölner denn die Chance heute ins Finale einzuziehen oder wehrt sich Ingolstadt noch?
Bislang ist ein ganz, ganz schwaches zweites Drittel gewesen. Wir sind jetzt mittlerweile schon im dritten durch.
Da ist uns jetzt einmal die Leitung abhanden gekommen zum Eishockey nach Ingolstadt. Kann ich noch mal ganz kurz sortieren, wie eben dieser Stand ist. Also es geht um den Einzug in die Finalserie. Da stehen eben schon die Eisbären Berlin und in dieser Halbfinalserie führen die Kölner Haie mit 3:1 gegen Ingolstadt. Das heißt, wenn sie heute dieses Spiel in Ingolstadt gewinnen würden, dann würde das für den Finaleinzug reichen. Auf der anderen Seite muss Ingolstadt eben was tun.
Das nächste Tor, das 2:0 für RB Leipzig. Nicolas Seiwald schießt im Strafraum der Wolfsburger. Ball wird abgefälscht, abgeblockt, aber nicht so richtig. Und dann fällt die Kugel Benjamin Šeško vor die Füße. Und der steht da plötzlich völlig frei vom Tor und steht aus meiner Sicht im Abseits. Also da muss der Videoassistent, in dem Fall eine Assistentin, Katrin Rafalski, einschreiten. Ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter Dr. Florian Exner den Ball, den Treffer gleich zurücknimmt. Also Seiwald schießt seinen eigenen Mitspieler an, Šeško, und der führt den Ball dann noch mit der Hand. Also für mich sah es so aus, als hätte er den Ball an die Hand bekommen. Es findet der Videobeweis statt. Das sehen wir hier auch an der Anzeigetafel. Und der Treffer zählt nicht. Also es bleibt beim 1:0 für RB Leipzig. Hätte mich auch gewundert. Erstens stand Šeško nach diesem Schuss von Seiwald im Abseits. Und dann hat er den Ball auch noch mit der Hand so ganz kurz berührt. Und vor einer Torentstehung darf die Hand nicht am Ball sein, darf die Hand nicht im Spiel sein. Und das war in diesem Fall bei Šeško der Fall. Und außerdem war er meiner Meinung nach auch im Abseits. Aber Leipzig hätte sich diesen zweiten Treffer verdient. Die Leipziger sind besser beim VfL Wolfsburg. Klappt wie in den vergangenen Wochen so gut wie gar nichts. Vor allen Dingen offensiv nichts. Openda traf in der 11. Minute. 1:0 für Leipzig nach wie vor in Wolfsburg.
Michael Augustin, unser Reporter in der Fußball-Bundesliga. In der Deutschen Eishockey-Liga weiterhin der Zwischenstand 2:0 für Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Sollte Ingolstadt dieses Spiel heute gewinnen, dann würde die Serie weitergehen und es würde noch nicht feststehen, wer im Finale gegen die Eisbären spielt. Damit wieder zum Fußball und zum Topspiel des morgigen Nachmittags. Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin. Für Leverkusen geht es darum, an den Bayern dran zu bleiben, vielleicht doch noch die Chance auf die Meisterschaft zu nutzen. Und für Union darum, die gute Form der letzten Wochen zu bestätigen und weiter Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Denn das hat ja in den vergangenen Wochen super geklappt. 10 Punkte aus den vergangenen 4 Begegnungen, das hat sehr viel Ruhe gebracht. Unter Steffen Baumgart, der ja am Anfang wirklich einen holprigen Start in Köpenick erlebt hat. Aber jetzt, pünktlich zu seinen 100 Tagen im Amt, läuft es, findet auch Lars Becker.
Beim 1. FC Union würde niemand laut sagen, dass der Klassenerhalt bereits geschafft ist. Aber ein sattes 11-Punkte-Polster bei 6 noch ausstehenden Spielen verleiht auch Trainer Steffen Baumgart eine selbstbewusste Gelassenheit.
Das hört sich erstmal alles gut an. Ich fange jetzt auch noch nicht irgendwas vorzurechnen. Da sind es noch 2 Punkte oder 3 Punkte. Da nehmen wir diese 11-Punkte-Vorsprung gerne mit. Aber wir werden keine Rechnungen vorstellen, wie viel und wie viel nicht. Sagen wir mal so. Vor 4 Spieltagen zurückgerechnet, stehen wir jetzt besser da.
Charmantes Understatement. Vor 5 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel, einer weiteren Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten, waren mit den Abstiegssorgen auch Zweifel an Baumgart zu vernehmen. Inzwischen aber hat der Coach gemeinsam mit seinem Trainerteam geschaut, was die Mannschaft braucht, was ihr hilft, daraus Schlüsse gezogen und eine stabile Grundstruktur entwickelt.
Ich habe Sachen, die ich gut kann und ich habe Sachen, die ich nicht gut kann. Dann habe ich aber Jungs im Trainerteam, die die Sachen besser können und klarer können. Und daraus gibt es nicht nur Gespräche, sondern auch die tagtägliche Arbeit. Und auch da beobachtet jeder aus seiner Sicht die Spieler. Ist, glaube ich, normal, weil jeder hat eine andere Sichtweise. Und da versuchen wir uns ein Bild von zu machen.
Es spricht für Baumgart, dass er flexibel genug ist, seine eigenen Vorstellungen mit den Bedürfnissen der Mannschaft abzugleichen, Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel die gewohnte Dreier statt der von ihm bevorzugten Viererkette spielen zu lassen. Und der kommunikative Baumgart bezieht die Spieler mit ein.
Wie nehmen sie die Sachen an? Ist es gut erklärt? Müssen wir auf Sachen eingehen? Da sind wir immer im Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag jemanden reinhole und 10 Minuten Gespräche führe, sondern ich bin eigentlich die ganze Zeit am Reden. Ob es beim Frühstück ist, ob es beim Mittag ist, ob es beim Gehen ist. Viel wichtiger ist aber, dass die Jungs dem Ganzen offen gegenüber sind und auch wissen, dass sie eine Meinung haben dürfen, dass sie reden dürfen und dass sie in vielen Situationen auch mitgenommen werden.
Grundlage bleiben natürlich die Basics, das, was Union ausmacht, was die DNA des Clubs darstellt. Leidenschaft, Einsatz, Aggressivität.
Union Fußball ist geradlinig, ist drauf, ist Mentalität, ist Zweikampfverhalten, ist vielleicht auch mal pragmatisch spielen, ja, und dann mal wieder erfolgsorientiert versuchen, aus den eigenen Stärken Tore zu machen. Den wirklichen Union-Fußball, der mich als Gästetrainer am meisten genervt hat, den wieder einzufordern und einzubringen. Und das passt zu den Jungs am besten. Und deswegen ist es vielleicht auch dahin gekommen, dass wir den einen oder anderen bisher ärgern konnten.
Jetzt will Baumgart mit seinem Team auch den Meister ärgern. Die verblüffende Erfolgsserie möglichst in Leverkusen verlängern.
Die Qualität von Leverkusen können wir gerne beschreiben. Mit einem Satz eine absolute Spitzenmannschaft in allen Bereichen und wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wir wollen in Leverkusen punkten, daran werden wir alles setzen.
Sollte das gelingen, wird Steffen Baumgart nach gut 100 Tagen im Amt hinter das Thema Klassenerhalt auch offiziell einen Haken machen.
Ja, das ist ja alles sehr löblich, was sich die Eisernen da vornehmen. Aber Bayer Leverkusen hat morgen wieder einen absoluten Trumpf auf dem Platz. Zauberkünstler Florian Wirtz kehrt zurück nach 4 Wochen Verletzungspause.
Weil er ist fit, er ist in der Kader, er kann spielen, auch von Anfang an.
Ja, da freut sich der Trainer. Xabi Alonso vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Morgen 15.30 Uhr Teil der großen Bundesliga-Konferenz. Und dann wollen wir noch mal einen Verlierer dieses Abends hören, denn das ist ja nach wie vor schwer zu erklären, dass der Hamburger SV in der zweiten Liga zu Hause gegen Braunschweig 2-4 verloren hat. Vielleicht hat ja der Torwart der Hamburger mittlerweile eine Erklärung dafür. Bei Michael Maske steht Daniel Heuer-Fernandes.
Daniel Heuer-Fernandes, Torwart vom Hamburger SV. Alle schnell in der Kabine. Was war so der Tenor?
Ja, der Trainer hat ein paar Worte an uns gerichtet und ich glaube, es ist wichtig heute, nach der Niederlage, die begründbar ist, aber die wir einfach akzeptieren müssen, weil wir heute einfach nicht über 90 Minuten das geschafft haben zu zeigen, was uns eigentlich stark macht. Aber wir müssen klar bleiben, wir müssen inhaltlich bleiben, wir müssen das, was uns die letzten Wochen stark gemacht haben, die Analysen und dann das aus jedem Spiel raussehen, was uns dann auch weiterbringt. Und ich glaube, das müssen wir dann auch für die kommende Woche so beibehalten.
Ist ja nicht auf einmal alles schlecht, vor allen Dingen die Gesamtsituation ja auch nicht. Aber was war heute denn nicht besonders gut?
Ja, ich glaube, wir waren nicht so intensiv heute. Jeder, der unser Spiel kennt, weiß, dass wir viel Kontrolle brauchen, um unser Spiel so aufzuziehen. Gerade erste Halbzeit war es so ein Spiel hin und her. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Und gerade in den Räumen, wo wir eigentlich Zweikämpfe oder Balleroberung haben wollen, hatte die heute der Gegner. Und dann durch die schnellen Stürmer sind sie dann schnell in unsere oder in deren Tiefe gekommen. Und ja, das wollen wir einfach unterbinden vorab schon. Und das ist uns heute nicht so gelungen, wie wir das schon gezeigt haben. Mit dem Ball auch nicht so sauber gewesen. Und ich glaube, das sind heute Gründe, warum es einfach nicht für einen Sieg heute gereicht haben. Aber wir machen weiter.
Sagt Daniel Heuer-Fernandes vom Hamburger SV. In Wolfsburg ist ein zweites Tor gefallen und deswegen blenden wir uns jetzt ein in die Reportage von Michael Augustin.
Der 19-jährige Innenverteidiger, sein Fuß dazwischen, klärt zur Ecke, Eckstoß Wolfsburg und eine Gelegenheit, die gab es auch für den VfL in der 22. Minute, da flankte Arnold und Benze Dardai, der Sohn des ehemaligen Hertha-Trainers Paul Dardai, köpft hier den Ball an den Pfosten und jetzt gibt es nach dieser Klärungsaktion von Bichabu, Ecke für den VfL, der Kapitän Maximilian Arnold, inzwischen auch 30 Jahre, der ewige Wolfsburger, wird den Ball jetzt mit dem linken Fuß von der rechten Seite reinbringen, das passiert, bringt den Ball in den 5-Meter-Raum, Kopfballverlängerung, Versuch, klappt aber nicht, weil Seiwald den Ball erstmal klärt und die Leipziger kommen an die Kugel und sie kontern mit Šeško, Simons marschiert nach vorne, Oppenheimer auch, jetzt ist der Ball bei Xavi Simons, der ist schon fast am Strafraum angekommen, spielt dann unsauber zu Oppenheimer. Unsauberes Zuspiel, es war Fischer, Kilian Fischer, der für den VfL geklärt hat. Hier bleibt es beim 0-2.
Vielen Dank nach Wolfsburg. Wir haben gerade schon gehört, Florian Wirtz steht vor seinem Comeback in der Fußball-Bundesliga. Und ja, nach wie vor ist ja auch nicht klar, wo seine Zukunft liegen wird. Sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2027. Bayer soll ihm schon lange einen unterschriftsreifen Vertrag zur Verlängerung vorgelegt haben. Aber er zögert noch. Und da waren ja auch immer die Bayern, die an Wirtz rumgegraben haben. Aber heute hat Uli Hoeneß tatsächlich klargestellt, für Wirtz, für diesen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen wie die Bundesregierung. Daher ist das im Moment kein Thema. Also mit anderen Worten, der FC Bayern kann sich wohl einen Wirtz-Transfer in diesem Sommer gar nicht leisten. Ehrenpräsident Hoeneß weiter, der FC Bayern muss ganz klar sparen. Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da. Wir müssen wirtschaftlich umdenken. Die Frage ist eben, was bedeutet das jetzt für Wirtz, ob er in Leverkusen bleibt oder ob er möglicherweise woanders hin wechselt? Das werden wir weiter begleiten. Nach 21 Uhr geht's bei uns weiter mit Live-Fußball und einem Interview mit Kai Wissmann von den Eisbären Berlin. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
Der ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Tim Korge. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen im Laufe des Abends anfangen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Von der Baustelle Juliane Kowolik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, soll auch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Vorbereitungen dafür in vollem Gange. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, dass für den Tag vorher Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant sind. Voraussetzung ist aber, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung für den Koalitionsvertrag stimmen. Bei der CDU ist für Ende April ein kleiner Parteitag geplant. Die CSU-Gremien haben gestern schon zugestimmt. Die Ukraine ist nach Ansicht der EU-Außenbeauftragten Kallas weit entfernt von einem Frieden. Kallas sagte in einem Interview mit dem ARD-Studio Brüssel, dass es erst Frieden geben müsse, bevor auch Schutztruppen in das Land entsandt werden könnten. Aus Brüssel Laura Pickert.
Kallas weist darauf hin, dass es Klarheit braucht, was für einen Einsatz die Europäer wollen. Reine Überwachungs- oder friedenserhaltende Missionen hätten in der Vergangenheit nur selten funktioniert. Sie plädiert deshalb für eine klare Abschreckung Richtung Moskau. Allerdings, so die EU-Außenbeauftragte, sollten die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden, zu welchen Schritten sie militärisch bereit sind.
Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau darüber ab, wie die Mitgliedsländer weiter auf den Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Nachdem Washington die Zölle vorerst ausgesetzt hat, sehen viele Minister gute Chancen für Verhandlungen. Aus Warschau Jakob Mayer.
Bundesfinanzminister Jörg Kukies sieht klare Signale, dass man in den USA die negative Reaktion der Märkte verstehe und an einer Einigung interessiert sei. Nach Kukies Worten unterstützt die Bundesregierung die Reaktion der EU-Kommission. Die hat Gegenmaßnahmen ausgesetzt und signalisiert Verhandlungsbereitschaft.